Es ist wunderschön, in einem Rancher-Gottesdienst zu sein. Die Rancher hätten jetzt ruhig Amen sagen dürfen, aber gut. Nein, warum ist es cool, in einem Rancher-Gottesdienst zu sein? Auch für uns alle als Gemeinde. Ganz einfach, weil wir über den Tellerrand hinausschauen dürfen. Weil wir sehen, hey, Gemeinde ist so viel mehr als Sonntagmorgen-Gottesdienst. Gemeinde ist so viel mehr, als wir in unserem Alltag überhaupt wahrnehmen können. Und es ist so viel, was in einem Rancherleben passiert, so viele Ereignisse, so viele Erlebnisse. Woher ich das weiß? Ich war selber 10 Jahre lang Royal Rancher hier im Stamm 62 Ansbach und ist bis heute der Bereich, in dem ich in meinem Leben am längsten überhaupt mit dabei war. Da kann kein Musikverein, auch nicht, vielleicht kennen mich noch Leute von früher hier vom Lobpreis. Selbst das hätte erst nächstes Jahr aufgeholt, wäre ich nicht vor ein paar Wochen wieder Rancher geworden. Eine Regel hat mir immer gesagt, einmal Rancher, immer Rancher, irgendwie holt einem das immer ein. Also will ich dich einladen, Rancher kennenzulernen. Warum? Weil es so wertvoll ist, was dort passiert. Und ich möchte jetzt auch zum Anfang etwas machen, was noch nicht zu meiner Predigt gehört, ich aber trotzdem einfach aufs Herz bekommen habe in der Vorbereitung. Und zwar darf ich mal bitte alle Rancher-Leiter bitten, aufzustehen. Alle, die hier irgendwie 3 Balken auf der linken Schulter? Linken Schulter, ja, ich hab's richtig auf dem Kopf. Okay, hey, diese Leute, Gemeinde, sind eure Freitagshelden. Diese Leute bereiten sich Woche für Woche, Teamtreff für Teamtreff, Camp für Camp vor, damit Kinder nicht nur irgendwie ein nettes Unterhaltungsprogramm bekommen, sondern damit ein Raum geschaffen wird, dass das Evangelium von Jesus ausgebreitet wird und angenommen werden kann nach einer Entscheidung. Und es ist so viel mehr als nur diese 2 Stunden. Es ist Vorbereitung, es ist Beten für die Kids, für sie da sein, wenn sie Nöte oder Fragen haben. Und das ist ein unglaublicher Dienst, eine unglaubliche Sache. Die Leute in ihrer Freizeit auch noch, die kriegen da keinen Cent für, in ihrer Freizeit gerne machen. Und ich möchte stellvertretend hier einfach sagen, hey, vielen Dank, liebe Rancherleiter, dass ihr das macht und diese Aufopferung und diese Leidenschaft zeigt. Und ich möchte einfach Johnny stellvertretend bitten, hier nach vorne zu kommen. Und als Gemeinde, ihr habt gesehen, wo die Rancherleiter sind, die setzen sich gerade hin, aber als Gemeinde wollen wir für diese Leute beten. Wir wollen sie segnen für das, was sie tun, für all das, was sie machen, dass auch Gott ihnen Segen gibt für das, was sie aufgeben in ihrer Freizeit. Seid ihr da dabei? Seid ihr da mit Freude dabei? Ja. Hey Jesus, ich will dir danken für alle Rancherleiter, für jeden Einzelnen und bitte dich, dass du diese Leiter und Leiterinnen segnest, dass du sie füllst mit deinem Geist, dass du sie stärkst in ihrem Alltag, auch wenn es stressig wird, dass sie trotzdem voller Liebe das tun, dass sie voller Liebe in ihre Teams gehen, voller Liebe in diesem Stamm sind und für dich in dieser Arbeit tätig sind. Danke dir, Jesus. Amen. Vielen, vielen Dank euch. Da wir schon beim Thema Rancher sind, eine Frage. Was macht einen Rancher überhaupt aus? Einfach mal reinrufen. Was macht einen Rancher aus? Die Kluft. Ja, das ist das Augenfälligste. Irgendwie hier gerade sehen wir es, manche sind irgendwie anders drauf und kommen irgendwie auf den Gedanken, eine Kluft anzuziehen mit Hemd und Halstuch. Und ich habe einen spannenden Gedanken. Martin, komm du mal bitte gerne rauf. Einen kleinen Applaus für Martin. Martin, ich habe hier meine Kluft mitgebracht. Extra gestern in meinem Team mit Lagerfeuerrauch eingeräuchert, dass es auch eine richtige Kluft ist, ja? Und ich würde dich einfach mal bitten, die anzuziehen. Einfach, muss nicht ordentlich sein, Halstuch drüber, Hemd anziehen, die Gerüche wahrnehmen, genau. Ja, ja. Ja. Ich hatte auch immer als Kind die Geschäftsidee, ein Parfüm mit Rancherduft. Ja, dass du gleich den Rauch drauf hast. Das wäre das Geschäftsmodell. Leider ist noch niemand außer mir auf den Gedanken gekommen. Genau, Halstuch drüber, dass das, ja, Freundin, könnt ihr gleich so auf, nein. Okay, ja, passt, ja. Martin, wie fühlst du dich?
Gut.
Gut? Fühlst du dich irgendwie anders? Fühlst du dich als Ranger? Nee, okay. Okay, gut, danke. Das ist alles, du darfst wieder ausziehen. Also irgendwie macht das jetzt doch kein Ranger aus. Er hat ja doch eine Kluft angehabt, oder? Aber irgendwie, naja. Jetzt Martin, jetzt wo du darfst dich gerne setzen, jetzt wo du die Kluft nicht mehr anhast, fühlst du dich jetzt irgendwie als Ranger mit der Erfahrung? Ja, auch nicht. Ja, okay. Also, irgendwie ist das auch nicht so. Ja, jetzt ein Ranger sein nur wegen der Kluft. Die Insider-Ranger unter uns wissen auch, ja, er kann ja auch gar nicht die blauen Zacken. Ja, goldene Regel vielleicht noch, aber selbst das Ranger-Versprechen. Also, irgendwie muss es mehr geben, was einen ausmacht, als nur Äußerlichkeiten. Und so ist es überall bei uns im Leben. Wenn wir uns mit etwas identifizieren, schwieriges Wort, kommt heute öfter vor. 1, 2, 3, Simeon, ich bin hier. Okay, identifizieren, wenn wir uns mit etwas identifizieren wollen, braucht es mehr als äußerliche Merkmale. Nein, es muss etwas mit unserem Inneren, mit unserer Identität zu tun haben. In meinem Urlaub als Beispiel habe ich Künstler kennengelernt. Ja, ich war in Italien, da habe ich Künstler kennengelernt. Nicht, also hättest du mir gesagt, ja, Simeon, du wirst heute Künstler treffen, hätte ich das abnicken können und okay. Aber bin ich auf die zwei Kollegen getroffen und Freunde, das sind Künstler, wirklich. Die Art, wie sie leben, die Art, wie sie essen, wie sie ihr Leben führen, das hat sie zu Künstlern gemacht. Nicht, weil sie Musik machen oder Bücher schreiben, nein, sondern die Art und Weise, wie sie gelebt haben, hat mich zu dem Schluss gebracht, hey, das sind Künstler. Mit unserer Identität, mit dem, wie wir leben, mit dem, wie wir geprägt sind, können wir andere Menschen darauf schließen lassen, wer wir eigentlich sind. Wir können sie beeindrucken, wir können sie vielleicht sogar beeinflussen. Und ein Mann hat das geschafft, wie wahrscheinlich kein zweiter nach ihm, ja? Er hatte Geld, er hatte Einfluss, wohnte in der großen Stadt, dem Place to be, hatte eine Riesenfirma aufgebaut und hat mit den Schönen und Reichen sich umgeben. Nicht. Das ist kein Stück wahr. Ganz im Gegenteil. Er hatte zum Start seiner Karriere eigentlich gar keinen Einfluss. Hätte er nicht das getan, was er getan hätte, wäre er in der Geschichte wahrscheinlich einfach untergegangen. Mit Reichen und Schönen abhängen? Naja, nur bedingt, nämlich dann, wenn er vor Gericht stand. Eine Firma hatte er nicht, Geld sowieso nicht, weil er war Mönch. Und die große Stadt, ja, nicht London, nicht Rom, nicht Wien, nicht Paris. Hast du schon mal von Wittenberg gehört? Kann irgendwer hier aus dem Stand sagen, wo, also eine leere Deutschlandkarte und kann sagen, wo Wittenberg liegt? Ja, so, also, ja, wenn man in Sachsen-Anhalt schon mal gewohnt hat, ja, dann kriegt man das hin. Aber selbst wir heute kriegen es noch nicht mal hin, wo irgendwo diese Stadt liegt. Und damals, vor 500 Jahren, erst recht nicht, da war das nicht mal ein Strich auf der Landkarte. Die Rede ist von Martin Luther. Heute datiert man es auf heute vor 504 Jahren, dass er mit seinen 95 Thesen, die hat er angeblich auf die Kirchentür genagelt, gehämmert, ob das passiert ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, durch seine Thesen hat er die komplette damalige westliche Welt einmal auf den Kopf gedreht. Alles ist aus den Fugen geraten, komplett. Und wie wir gesehen haben, das ist aber ein nicht besonders herausragender Mensch. Nein, er war ein ganz normaler Mensch, aber irgendetwas hat in ihm etwas bewegt, hat ihn gefüllt, dass er so etwas überhaupt auf die Beine stellen konnte. Und noch mehr, er stand vor dem Kaiser, dem obersten weltlichen Herrscher der damaligen Zeit und vor dem versammelten deutschen Adel und sagt die berühmten Worte, die er gesagt hat: Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder des Gewissens etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Diese Worte sind in die Geschichte eingegangen als der Startpunkt der Reformation, die die damalige Kirche gespaltet hat, aber auch Luthers Theologie, wo wir auch als evangelische Freikirche unterwegs sind, sagen, hey, wir sind errettet aus Glauben, ihren Durchbruch geschafft hat und die damalige Welt einfach aus den Fugen geraten ist. Wie hat es Luther geschafft, mit solch einer Standfestigkeit vor dem Adel zu stehen und seine Thesen zu verteidigen? Sind wir ehrlich, würden wir heute vor den Bundestag zitiert werden und müssten irgendwas widerrufen, was wir von uns gegeben haben? Ich glaube, jeder würde sofort widerrufen. Man wäre nicht dumm, zumal zur damaligen Zeit er dann, das ist auch dann passiert, er ist vogelfrei erklärt worden. Heißt, jeder, der ihn traf, hätte ihn umbringen können. Und trotzdem hat Luther gesagt, ich widerrufe nicht. Meine Frage an dich ist heute, was füllt deine Identität aus? Was macht dich aus? Denn in unserer heutigen Zeit ist nichts wichtiger als unsere Identität. Ich bin so. Hat vielleicht schon mal jeder gesagt, vielleicht auch schon mal jeder gesagt. Ich bin halt so. Aber wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Und deswegen wäre auch heute die größte Umwälzung in unserer Gesellschaft eine Umwälzung, die unsere Identität betrifft. Wenn wir ein neues Bild auf unsere Identität bekommen, auf das, was wir sind, auf das, womit wir uns füllen, dann kann etwas Großartiges passieren. Wir haben gesehen, nichts macht uns mehr aus als unsere Identität in unserer heutigen Zeit. Was wir sind, womit wir uns füllen, das macht uns aus. Aber so viel, womit wir uns füllen, so viel, was wir meinen, das uns ausmacht und bestimmt, hält in Krisenzeiten nicht stand. Das, worauf wir uns berufen, kommt in Krisenzeiten, wo irgendetwas Schlimmes passiert, fängt es an zu bröckeln. Wie komme ich darauf? Jetzt sagen wir mal, dein Körper ist deine Identität, ja? Du machst Sport, du machst dich schön und alles. Du läufst jeden Tag eine Runde joggen, am Sonntag noch eine Fahrradtour obendrauf. Ja, du bist Sportler, ja, das macht dich aus. Ja, jetzt lass mal irgendwie einen Knochen brechen, ein Band reißen oder noch Schlimmeres. Auf einmal wird für die nächsten Wochen mit Sport nichts mehr. Auf einmal ist das, was dich eigentlich ausmacht, nicht mehr möglich. Ja, bist du dann nicht mehr? Und es gibt Leute, die dann in eine Krise verfallen, weil genau das passiert. Das, was sie füllt, das, was sie ausmacht, ist nicht mehr möglich. Oder deine Arbeit bestimmt dein Leben. Geld machen, money makes the world turn around und dich auch noch, ja. Du willst das große Geld machen, die Karrieregeschichte schlechthin. Doch du musst nicht mal christlich irgendwie vorgeprägt sein, um zu checken, es gibt in dieser Welt nichts Unbeständigeres als Geld. Lass nur die Kündigung kommen und deine Krise durchzieht dich durch alle Lebensbereiche. Nicht nur deine Identität, auch noch deine Versorgung, deine Familie und alles Mögliche, was dein Leben betrifft, ist auf einmal betroffen von dieser Krise. Wie kommen wir also zu einer gefestigten Identität? Etwas, was auch Krisenzeiten überdauert. Womit können wir unser Leben füllen? Was hat am Ende Bestand? Und die Bibel zeigt uns hier einen beständigen Weg. Eine unversiegbare Quelle. Etwas, was nie aufhört, uns füllen zu können. Sondern immer wieder mehr füllt, immer wieder überfüllt in Fülle und darüber hinaus. Und zwar finden wir dafür eine Stelle im Römerbrief, das ist im zweiten Teil der Bibel, im Kapitel 8, die Verse 1 bis 17, das ist der Text für heute. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie rausholen, ansonsten kannst du auch auf dem Bildschirm hier schauen oder auch bei dir zu Hause, wird das eingeblendet. und wollen in diesen Text schauen, hey, was hat dieser Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, für uns bereit? Was hat Paulus verstanden? Womit füllt er sich? Und womit sollten wir uns als Christen füllen? Ich lese ab Vers 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschliche Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Bis hierher erstmal. In den ersten 4 Versen fasst Paulus kurz das Evangelium zusammen. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Er sagt, hey, wir waren getrennt von Gott durch Sünde. Sünde nennt die Bibel diesen Zustand an Rebellion gegen Gott, wo wir Menschen sagen, hey, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen seine Weisungen für unser Leben nicht und dadurch entfernen wir uns immer mehr von Gott und es entsteht ein Graben. Doch er sagt auch, das ist das Evangelium, weil Jesus auf die Erde gekommen ist, weil wir Menschen diesen Graben nicht überwinden konnten, auch wenn wir es noch so sehr versuchten. Darum musste Gott einen Weg schaffen. Er sandte seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde, damit er diese Schlucht überwindet, indem er sich für uns hingegeben hat und sein Leben gegeben hat, stellvertretend für uns. Dadurch wurde das Gesetz, diese Forderung von Gott, von Jesus erfüllt. Und wir können durch Glauben an Jesus diese Vergebung der Sünden annehmen. Weil Jesus gestorben ist für uns, können wir das im Glauben annehmen. Das, was auch Luther erkannt hat. Und nun, jetzt da wir gerettet sind, jetzt da wir wieder eine Verbindung zu Gott haben können, wo die Sünde überwunden ist, müssen wir nicht mehr nach unserer menschlichen Natur leben. Das, was uns nicht erfüllen kann, das, was uns nicht ein beständiges Leben gibt, danach müssen wir nicht mehr leben, sondern wir können im Heiligen Geist leben. Das ist die kurze Zusammenfassung von Paulus. Und in den nächsten Versen stellt Paulus das eben dar, wie man dieses Leben führen kann, beziehungsweise wie es aussieht, ein Leben im Heiligen Geist zu führen und ein Leben in der menschlichen Natur zu führen. Das steht ab Vers 5. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Paulus zeigt dir auf, was es heißt, eine menschliche Natur zu haben oder beziehungsweise im Geist Gottes zu leben. Was ist, wenn wir unsere menschliche Natur behalten? Er führt auf, wir haben selbstsüchtige Wünsche, wir stehen Gott feindlich gegenüber, es passt einfach nicht zu Gott, wir können dem Gesetz Gottes nicht folgen, eben diese Sünde, diese Schlucht kann von uns aus nicht überwunden werden. Wir können Gott nicht gefallen. Wir gehören nicht zu Christus Und die Folge ist der Tod. Und am Anfang des Römerbriefs erklärt Paulus, dass die ganze Welt sündhaft ist, dass die ganze Welt getrennt ist von Gott. Und sehr viel, was in diesen ersten Kapiteln auftaucht, taucht jetzt wieder in dieser Aufzählung auf. Und er erinnert uns, Freunde, all das, was ich schon mal gesagt habe, das geht nicht mehr mit Christus. Das ist alt, das ist vergangen, das kommt nicht mehr. Nein, wir haben ein neues Leben im Heiligen Geist. Da läuft etwas anders. Was läuft anders? Was ist, wenn der Geist Gottes in uns lebt? Wir richten uns nach dem, was der Geist will, nicht was ich will. Wir werden vom Geist Gottes beherrscht, von ihm geleitet. Unser Körper wird zwar sterben, aber wir empfangen ewiges Leben nach dem Tod. Wir haben Leben und Frieden. Und eine Sache macht er mehr als deutlich. In Vers 11 nämlich, da steht: Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Paulus pocht auf diesen Punkt. Freunde, mit dem Geist Gottes, wenn wir mit Jesus leben, wenn der Heilige Geist in uns lebt, haben wir als Christen eine Hoffnung. Das ist die christliche Botschaft. Wir hoffen nicht auf den Tod und dann ist einfach alles vorbei. Nein, da fängt das Leben erst an. Dort werden wir vom Geist Gottes auferweckt, werden wir ein ewiges Leben haben beim Vater in seiner Gegenwart. Richtig, wäre ein guter Punkt, um Amen zu sagen. Freunde, das ist eine gute Botschaft. Hey, unser Leben hört nicht auf, unser Leben hat eine ewige Perspektive. Die Frage ist, wo verbringst du deine ewige Perspektive? Verbringst du dein ewiges Leben bei Gott oder nicht bei Gott? In der Nicht-Gegenwart von Gott. Wir können also echte Veränderungen erleben in unserem Bewusstsein, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Wenn wir mit dem Geist Gottes unterwegs sind. Doch dazu reicht es nicht, wenn wir einmal ein frommes Gebet sprechen und sagen, Jesus, komm. Nein, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann hat das Veränderung in sich. Dann wird die alte menschliche Natur abgelegt oder beziehungsweise genauer, wir werden immer mehr hin zu Jesus verwandelt. Wir wollen immer mehr wie Jesus sein, was sein Wort über uns sagt, um in seiner Identität, die er uns gibt, zu leben. Jetzt ist natürlich die riesengroße Preisfrage, wie? Und ich möchte dir drei Tipps geben, drei praktische Tipps, wie das geht. Und vielleicht hast du sie schon mal gehört, vielleicht hast du sie noch nie gehört, weil du noch nicht so mit Kirche unterwegs bist. Aber ich möchte dir zeigen, was das Christentum bereithält für die, die Jesus nachfolgen wollen. Und wenn du sie schon mal gehört hast, ist das eine freundliche Erinnerung, auch wenn du denkst, hä, wie jetzt? Ja, aber es ist tatsächlich, drei Punkte helfen dir so viel mehr weiter. Der erste Punkt ist Bibel lesen. Hä, warum soll ich so ein Buch lesen? Ist doch, was soll mir das bringen? Das ist doch uralt, vor über 2000 Jahren sogar noch weiter weg geschrieben. Warum soll das mir heute im 21. Jahrhundert was bringen? Ich sag dir was, wir als Christen, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Es wird ja auch manchmal Wort Gottes genannt. So ganz ehrfurchtsvoll. Aber das ist tatsächlich ein Statement. Wir glauben, dass das, was da steht, von Gott inspiriert ist. Ja, von Menschen geschrieben, wie etwa der Römerbrief von Paulus. Aber doch war er so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass er mit Autorität und Inspiration Gottes geschrieben hat. Darum finden wir in der Bibel Gottes Willen für uns, für unser Leben, für unser Innerstes. Und wenn wir das in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir uns auch irgendwie damit füllen. Heißt, das ist die erste Anlaufstelle, um irgendwie in der Identität von Jesus zu wachsen. Zum Beispiel merkst du dann, liest du was? Wie, ich darf meinen Nachbarn gar nicht umbringen. Ja, steht da tatsächlich. Jesus geht sogar noch weiter, wenn du ihn sogar schon in deinen Gedanken umbringst, hast du dieses Gebot des Nichtmordens übertreten. Heißt, Mord fängt schon in den Gedanken an. Und noch mehr, nicht nur, dass du nichts über deinen Nachbar denkst, nein, du sollst deinen Nachbarn auch noch lieben. Vielleicht sitzt du da, du weißt ja, was für Nachbarn ich habe. Also, das ist eine große Herausforderung. Hey, aber das ist der Punkt. Wir sind herausgefordert, ja, und wollen da immer mehr hinkommen, unsere Nächsten zu lieben und Willen Gottes für unser Leben anzunehmen. Aber genau diese Schwierigkeit, hey, wie soll ich das schaffen, führt mich unweigerlich zu Punkt 2, nämlich beten. Wenn du Schwierigkeiten hast, im Heiligen Geist zu leben, dann bete doch einfach zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, hilf mir. Er wird ja auch in der Bibel beschrieben als der Helfer und Tröster. So, was hindert uns daran zu sagen, okay, mein Nachbar ist eine riesen Herausforderung, aber Heiliger Geist, ich bitte dich, ich will nach deinem Willen leben, komm du und hilf mir dabei. Erinnere mich daran, dass ich in deinem Willen leben will. Und dann kommt er auch manchmal zu dir oder zu mir und sagt, hey Simeon, das, was du da gemacht hast, ist jetzt nicht unbedingt mein Wille. Und ich so, stimmt. Und dann ist Möglichkeit da zur Verbesserung, zu sagen, okay Gott, es tut mir leid und ich will auf deinen Wegen gehen. Ich möchte nach deinen Bestimmungen leben. Und trotzdem ist es immer noch herausfordernd. Immerhin sind wir Menschen, immerhin ist es irgendwie ja eben diese menschliche Natur, die immer noch unseren eigenen Willen durchsetzen will. Es ist kompliziert. Und hier kommt mein dritter Tipp für dich, wie du dort durchkommst. Habe eine Gemeinde. Lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. Sei mit anderen Christen unterwegs. Warum? Ganz einfach, weil die genau dieselben Probleme haben. Glaub nicht, dass Christen die Allerheiligen sind, die unantastbar sind und ein heiliges Leben führen. Ja, wollen danach streben. Ja, wir wollen unser Bestes geben. Aber genauso sind wir, bin ich, herausgefordert, den Willen Gottes zu tun. Und wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind, sei es in einer Kleingruppe, sei es im Gottesdienst, sei es im Team, dass wir einander ermutigen und sagen, hey, ich weiß, wie es dir geht, ich habe die Woche da genau dasselbe erlebt. Hey, ich weiß, wie es ist, damit zu ringen, Wahrheit zu sagen. Ich weiß das, aber ich will mich bemühen, darin zu wachsen. Ermutigung ist ein Riesenauftrag der Kirche, dass wir das gemeinsam tun und füreinander tun. Paulus macht das auch sehr deutlich, dass wir nicht mehr nach dieser menschlichen Natur leben sollen, sondern im Geist leben sollen, dass wir wirklich Veränderung anstreben sollen. Wir sind immer noch im Kapitel 8. Und da die Verse 12 bis 14, da schreibt er, liebe Brüder, die Schwestern sind auch gemeint, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Es geht also nicht beides. Leben mit Jesus und Leben in der menschlichen Natur. Und ich will dir das einmal veranschaulichen. Ich habe dir meine Garderobe mitgebracht. Die Rauchranger-Kluft kennen wir schon. Was bestimmt uns? Was hatten wir vorhin? Wir hatten vorhin den Körper. Ich habe meine menschliche Natur, mein Körper ist mir wichtig, ich treibe Sport. Ja, nein, tatsächlich nicht so viel, ich sollte mehr machen, aber ich habe hier meine Körperjacke an, ja? Mein Körper ist mir wichtig. So, jetzt kommen wir her und sagen, okay, gut, ich will verändern, ich will eine neue menschliche Natur. Ich leg das ab, ich will das nicht mehr. Einfach weg damit. Ja, jetzt habe ich aber nichts mehr. Jetzt brauche ich was Neues. Was nehme ich? Nehme ich das? Ah, Geld, ja, das ist gut. Hey, ich mag Geld. Das ist doch toll. Zack. Ja, aber das ist auch wieder menschlich. Ja, das ist ein riesen Punkt. Nur weil wir eins ablegen, sollen wir nicht wieder uns mit Menschlichem füllen, sondern wir müssen es mit was anderem füllen. Wenn wir Menschlichem wieder mit Menschlichem füllen, ja, dann sind wir ja keinen Schritt weitergekommen. Es ist nur ein anderer Punkt. Aber es ist immer noch unsere menschliche Natur, die sich nach Reichtum sehnt oder was auch immer es bei dir ist. Okay, ja gut, dann nehme ich Jesus mit. Ja, also, Jesus, komm du in mein Leben. Das ist gut. Ja, Jesus, meine Jesusjacke. Schon mal so jemanden rumlaufen gesehen? Ich hoffe, du merkst, das sieht einfach dumm aus. Ist auch sehr unpraktikabel. Das geht nicht. Wir können nicht so ein bisschen Jesus, wir können nicht so ein bisschen Geld. Nein, das ist nicht drin. Nein, wir müssen es ganz ablegen und Jesus ganz anziehen. Und sagen, Jesus, sei du in meinem Leben, ich will nach dir leben. Ich will dich anziehen. Ich will dich auch nicht nochmal an der Garderobe abgeben nach dem Gottesdienst. Nein, sondern du kommst Montag auch noch mit. Und Dienstag und Mittwoch. Da ziehe ich nicht nochmal meinen Geldsacko an. Nee, Jesus, ich will dich anhaben. Ich will dich in meinem Leben haben. Jesus fordert uns auf, uns ganz auf ihn auszurichten. Ihn ganz anzuziehen. Schmeiß das alte Leben raus und zieh Jesus ganz an. Lass dich ganz vom Heiligen Geist leiten. Große Herausforderung ist, sind wir bereit, unser altes Ich abzugeben? Das ist herausfordernd, ja. Und es funktioniert auch nicht immer perfekt. Und doch sollen wir immer wieder neu dazu kommen, nein, in Jesus finde ich meine Identität. Und Paulus zeigt uns auch, was diese Folge ist, wenn wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Er sagt das hier in Vers 14, wenn wir uns, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, die sind Kinder Gottes. Aber was kommt dann noch? Was ist da los? In dem ganzen Prozess dieser Veränderung gibt uns Paulus einen Tipp. Paulus gibt uns einen Ratschlag, in welcher Herzenshaltung, in welcher Mentalität wir das führen sollen. Das steht ab Vers 15. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Was hier auch Paulus deutlich macht, hey, wir müssen auch Jesu Leiden teilen. Ja, es wird schwierig. Ja, Leuten fällt es auf, dass du auf einmal irgendwie christlich unterwegs bist. Und doch hat Gott so viel mehr für uns bereit, nämlich seine Kinder zu sein. Paulus stellt hier einen krassen Vergleich auf. Nämlich auf der einen Seite, das lesen wir in Vers 15, stellt er auf die verängstlichen Sklaven. Was meinte er damit? Zur damaligen Zeit im Römischen Reich lebten Sklaven ganz schön unfair, würden wir heute sagen, oder ungerecht, oder wie auch immer. In der damaligen Zeit, wenn sie sogar Pech hatten, lebten sie unter ständiger Todesangst. Wenn sie einen Fehler machten, konnten sie sofort getötet werden. Ja, ihr Herr hat noch nie mal unbedingt einen Grund gebraucht, warum Sklaven galten zur damaligen Zeit nicht als Menschen, sondern als Objekte, als Sachen. Das ist mein Eigentum, ich darf mit meinem Eigentum machen, was ich will. Und so lebten Sklaven in unglaublicher Todesangst. Sie lebten in Angst vor ihren Herren. Aber genau so sollen wir uns nicht verhalten. Das sagt uns Paulus. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. das, sondern hier kommt das krasse Gegenteil. Wir sind doch Gottes Kinder. Nicht, dass wir Sklaven sind. Nein, wir sind seine Kinder. Wir sind seine Erben. Als Christen werden wir in die himmlische Familie aufgenommen und werden Kinder des höchsten Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erden, des guten Hirten, dem Herrn der Herren. Und in der Vorstellung der damaligen Juden etwas Unvorstellbares. Aber Paulus macht uns deutlich, dass unsere Beziehung zu Gott so innig ist, so eng ist und so existenziell unsere Identität bestimmt. Und noch mehr, wir dürfen ihn Abba Vater nennen. Mit Abba ist jetzt keine schwedische Popband gemeint. Nein. Abba würden wir in unserer heutigen Sprache übersetzen mit Papi. Das ist diese innigste Bezeichnung, ein Kosenamen für den Vater. Papi. Und wie krass das für die Juden war, war für die Sprachfreaks unter uns, im Alten Testament wird der Name Gottes mit Jahwe bezeichnet. Aber dieser Name war so heilig, er war so voller Heiligkeit, dass man ihn nicht mal ausgesprochen hat. Sondern immer wenn es da stand im Text, hat man Adonai oder Elohim gelesen. Man hat Jahwe nicht ausgesprochen. Gott ist dafür zu heilig. Und jetzt kommt Paulus um die Ecke und sagt nicht etwa Jahwe und sagt seinen Namen. Nein, er setzt einen oben drauf und sagt, Gott Jahwe ist mein Papi. Und ich bin sein Kind. Das ist, was uns ausmacht. Das ist, worin wir gestärkt werden, dass wir Kinder des höchsten Gottes sind und in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater stehen. Und dieser Gegensatz, ängstliche Sklaven, Kinder Gottes, wir sollen nicht in Angst vor Gott stehen und denken, die Rechte des Herrn behält immer Recht. Nein, sondern wir dürfen vor Gott treten als unseren Vater, der so viel Liebe für uns hat, dass wir ihn Papi nennen dürfen. Dass wir zu ihm kommen dürfen, dass er mit offenen Armen vor uns steht und sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Ich liebe dich so sehr, weil ich dich geschaffen habe, weil ich einen Plan für dein Leben habe, weil ich dir neue Identität geben will, weil ich dich liebe. Das ist unsere Identität. Wir sind Kinder Gottes. Und ich möchte dich heute einladen, das neu anzunehmen. Dass du sagst, ja, ich will in dieser Identität leben. Ich will nicht irgendwie abhängig sein von Geld, von meinem Körper, von meiner Arbeit, von irgendwelcher Rachsucht, von Zorn. Nein, ich will mich bestimmen lassen von Jesus und ein Kind Gottes sein. Das ist meine Identität. Das ist, worauf ich baue. Das ist, worin ich leben will. Und ich möchte dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich bitten, dass wir einfach alle unsere Augen einmal zumachen, dass wir unsere Augen schließen. Wir schauen nicht, was unser Nebenmann oder sonst irgendwo was läuft. Auch zu Hause, wenn du bist. Hey, ich lade dich ein, einfach diesen Moment zu nehmen, vor Gott zu treten. Gott ist heute hier mit seinem Heiligen Geist und er will dich rufen, er ruft dich bei deinem Namen und du darfst antworten mit Abba Vater, mit Papi. Und ich will dir gleich die Möglichkeit geben, wenn du heute hier bist und sagst, ich will in dieser Beziehung leben, ich will meine Identität von Gott abholen. Ich möchte in der Nachfolge zu ihm leben. Ich möchte wissen, was sein Wort über mich sagt, was die Bibel über mich sagt. Ich möchte wissen, was ich im Gebet von Gott erfahre. Ich möchte in Gemeinschaft in der Kirche leben. Hey, ich gebe dir gleich die Möglichkeit, ich werde von 3 runterzählen, während niemand die Augen offen hat. Nur ich habe die Augen offen, dass ich weiß, für wen ich beten darf. Und niemand schaut nach links und nach rechts. Und das ist dein Moment. Und wenn du sagst, ja, ich will diese Entscheidung heute treffen. Vielleicht zum ersten Mal. Dann werde ich gleich von 3 runterzählen. Und wenn ich unten angekommen bin, dann heb einfach kurz deine Hand, dass ich ein Zeichen habe. Auch für dich zu Hause.
3. Hey, Gott liebt dich so sehr. 2. Gott will dir ein neues Leben mit einer Ewigkeitsperspektive geben. 1. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen willst, dann heb doch bitte kurz deine Hand. Okay. Alright. Du kannst die Hand wieder runternehmen. Hey, es ist cool, diese Entscheidung getroffen zu haben. Hey, lass uns als Gemeinde diese Person einen Applaus geben, weil wir glauben, dass das eine richtig gute Entscheidung ist. Hey, wir wollen dir helfen, mit unterwegs zu sein. Komm doch einfach auf mich oder auf Johnny als Leiter auch zu oder als alle anderen Leiter, die hier sind. Hey, und wir wollen dir helfen. Und für den Rest von uns, jetzt werden wir nochmal einen Song singen. Und nimm dir doch die Zeit, dir zu überlegen, hey, in welchem Lebensbereich will ich neu sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich will auf Gottes Stimme hören. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du uns neues Leben geben willst. Ich danke dir, dass du uns eine Perspektive gibst für unser Leben und darüber hinaus. Und ich bete, dass wir in unserem Alltag, sei es auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, dass du kommst mit deiner Liebe, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns füllst und uns stärkst. Amen.